Sie hören einen Podcast von Public Forum zum Thema Was hält die Gesellschaft zusammen? Ein Vortrag von Wolfgang Thierse. Auch die Podiumsdiskussion zum Thema finden Sie hier als Podcast oder als Videoaufzeichnung auf unserer Website.
Etwas wird wichtig und zum Gegenstand kritischen und aufgeregten Nachfragens, wenn es nicht mehr selbstverständlich, nicht mehr sicher ist, wenn es für viele, viele Menschen bedroht erscheint. Das gilt wohl unübersehbar für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und auch für unsere Demokratie. Die Frage danach, was unsere Gesellschaft verbindet, sie ist wahrlich nicht neu. Sie wird immer wieder gestellt und die Antworten darauf füllen ganze Akademien und viele, viele Bände. Aber gegenwärtig erscheint sie doch von besonderer Dringlichkeit. Vor ein paar Tagen las ich in einer der vielen Umfragen, diesmal von KNA, eine große Mehrheit in Deutschland wünscht sich mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt. 88% der Befragten meinten, die Menschen sollten mehr aufeinander achten. Das ist wenig überraschend. Und der Zusammenhalt soll ganz einfach und elementar zunächst einmal ein gesellschaftliches Gefüge und ein soziales Verhalten verstanden werden, das dadurch bestimmt ist, dass Personen und Gruppen einander prinzipiell mit Vertrauen und Verantwortung begegnen, also freundlich, kooperativ und hilfsbereit miteinander umgehen. Gemeint ist nicht eine konfliktfreie, widerspruchsfreie Idylle, die wäre schlicht eine vielleicht idealistische Idylle. Aber gemeint ist doch eine Gesellschaft, in der das Verbindende so stark ist, dass die Konflikte und Widersprüche sie nicht sprengen können, sondern friedfertig und, wenn möglich, sogar produktiv ausgetragen werden. Dieses Zusammenhalts, einer nach allen Erfahrungen grundlegenden Voraussetzungen guten, gelingenden Lebens, sind wir nicht mehr so gewiss angesichts verschärfter Konflikte und Auseinandersetzungen, angesichts schmerzlich empfundener sozialer und kultureller und politischer Gegensätze in unserer Gesellschaft. Die Symptome, sie sind ja nicht zu übersehen. Es ist kein, denke ich, konservativ-kulturkritisches Gejammer, wenn man sie mit Betroffenheit und Beunruhigung vermerkt. Die Stimmung, so die allgemeine Wahrnehmung, ist gereizter geworden. Die Auseinandersetzungen werden schärfer, die Aggressivität nimmt zu. Und es ist nicht mehr nur der altvertraute und nun vor allem durch die AfD verschärfte politische Parteienstreit, auch nicht mehr nur das Austragen der gewohnten sozialökonomischen Verteilungskonflikte, die Tarifauseinandersetzungen, die zuletzt auch härter geworden sind, sondern es ist auch und mehr denn je eine Auseinandersetzung auf kultureller Ebene. Ich meine jedenfalls eine Art Kulturkampfklima zu verspüren auf der Straße, in den Universitäten, in den Medien, zumal im Internet. Identitätspolitische Auseinandersetzungen, Streit um Gender, Rassismus, Postkolonialismus nehmen gelegentlich irritierende Züge an. Wir erleben sprachliche Spaltungen, die Tabuisierung von Worten, die Tilgung von Geschichte, die Radikalisierung von politisch-moralischen Verdächtigungen und Verfeindungen. Triggerpunkte, wie sie heute heißen, spalten scheinbar die Gesellschaft mehr als sozialökonomische Konflikte und Gegensätze. Erstaunlich. Greller und vor allem schmerzlicher, aus aktuellem Anlass, werden Antisemitismus und Rassismus auch an den Universitäten laut, und sie sind unüberhörbar in der Mitte der Gesellschaft wahrzunehmen. Die Mitte-Studien haben das immer wieder und immer deutlicher gezeigt. Und denken Sie an das Gegröle von Sylt. Reichtum schützt eben nicht vor Dummheit, sondern auch nicht vor Rassismus. Richtig neu ist das nicht. Wie Wilhelm Heidmeiers Langzeitstudien deutsche Zustände schon vor 2 Jahrzehnten gezeigt haben. Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, so sein zusammenfassender Begriff, Menschenfeindlichkeit gegenüber Minderheiten, Ausländer, Juden, Arbeitslosen und demokratiefremde und demokratiefeindliche Einstellungen hat es schon damals gegeben, regelmäßig bei einem Bevölkerungsanteil zwischen 10 und 20%. Aber heute scheint mir die Situation doch gefährlicher zu sein. Denn Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus sind stärker und vor allem erheblich selbstbewusster geworden. Wir haben mit der AfD die Partei des völkischen Nationalismus, die bei Wahlen erheblich erfolgreicher ist als alle früheren extremistischen Parteien in der Bundesrepublik Deutschland. Und vor allem, was ich besonders erschreckend finde bei der Jugend, ist, zuletzt war das zu lesen, ein deutlicher Rechtsruck zu verzeichnen. Die Verrohung der Sprache, zumal im Internet, und die kommunikative Zersplitterung in Bubbles hat zugenommen. Das Internet ist eben auch ein Echoraum der eigenen Vorurteile und damit der Radikalisierung geworden. Die Strecke zwischen rhetorischer Gewalt und physischer Gewalt ist deutlich kürzer geworden. Das allgemeine Vertrauen in die Demokratie und ihre Institutionen und Akteure ist deutlich gesunken. Die regelmäßigen Demokratiereporte zeigen eine beunruhigende Tendenz. Die in der vorigen Woche bekannt gemachten Zahlen sind von erschreckender Eindeutigkeit. Politische Straftaten haben ein Rekordniveau erreicht. Das Bundeskriminalamt verzeichnet für 2023 60.000 politisch motivierte Delikte. Hass, Hetze, Gewalt gegen Politiker, antisemitische, islamfeindliche, demokratiefeindliche Straftaten haben drastisch zugenommen. Es hat in den letzten Tagen, Wochen, Monaten Angriffe gegeben, nicht nur auf Bundes- und Kommunalpolitiker und Wahlkämpfer, sowohl der Grünen wie der SPD, aber auch der AfD, sondern auch auf Feuerwehrleute, medizinische Nothelfer, Schiedsrichter, Wissenschaftler. Daran dürfen wir uns nicht gewöhnen. Inzwischen gehört Mut dazu, sich in unserer Demokratie und für sie zu engagieren. Bei den thüringischen Kommunalwahlen vor ein paar Tagen gab es nicht genügend Bürgermeisterkandidaten. Es gab Wahlen mit leeren Zetteln. Aus Angst, nicht nur um sich, sondern um die eigenen Familien. Meine Damen und Herren, man wird vermutlich durchaus unterschiedliche Gründe für diese Entwicklung sehr differenziert zu diskutieren haben. Ich will hier nur zwei Ursachenbündel ansprechen. Erstens, wir leben in einer Zeit sich beschleunigender Veränderungsdramatik, der Gleichzeitigkeit verschiedener krisenhafter und umwälzender Entwicklungen und ängstigender Probleme, die nicht erlauben, einfach so weiterzumachen wie gewohnt, sondern die geradezu schmerzliche Veränderungen verlangen. Ich nenne nur die Stichworte Globalisierung, Migration, die weitere Pluralisierung unserer Gesellschaft, die digitale Transformation mit ihren Folgen für Produktion und Konsum und Kommunikation und vor allem die ökologische Bedrohung, die radikale Änderung unserer Produktions- und Konsumptionsweise und unseres Lebensstils verlangt. Und die Ängstigungen durch Terrorismus, Gewalt, kriegerische Konflikte, den Aggressionskrieg Putin-Russlands gegenüber der Ukraine und zuletzt und ganz aktuell der tragische, schier unlösbar erscheinende, blutige Palästina-Konflikt. Es ist viel, sehr viel, was individuell und kollektiv zu bewältigen und zu bestehen ist. Eben das Erleben einer Welt in Unordnung, einer zersplitterten, gespaltenen Gesellschaft im Streit. Es ist sehr viel, was demokratische Politik für uns und mit uns Bürgern gleichzeitig zu bearbeiten und zu lösen hat. Dabei immer in der Gefahr, dass die Lösung des einen Problems zur Verschärfung eines anderen führt. Politische Entscheidungen sind mehr denn je unter Unsicherheits- und Unwägbarkeitsbedingungen zu fällen und trotzdem müssen sie gefällt werden. Die Heftigkeit der Veränderungsanforderungen und der Veränderungsschmerzen verstärkt wenn ich es richtig beobachte, das individuelle und kollektive Bedürfnis nach neuen und vor allem auch nach alten Vergewisserungen und Verankerungen, nach Identität, nach Sicherheit, nach Beheimatung. Allerdings die Gefühle der Unsicherheit, der Gefährdung des Vertrauten und Gewohnten, die Infragestellung dessen, was Halt und Zusammenhalt gibt, also ökonomische Abstiegsängste, soziale Überforderungsgefühle, kulturelle Entheimatungsbefürchtungen und tiefgehende Zukunftsunsicherheiten, sie sind höchst ungleich verteilt zwischen oben und unten in unserer Gesellschaft, zwischen den Starken und Schwachen, den Erfolgreichen und Bedrohten, zwischen den urbanen Zentren und der sogenannten Provinz und zwischen West und Ost in Deutschland. Es gibt sichtbar ein West-Ost-Gefälle der Sicherheiten und Gewissheiten. Nach den ostdeutschen Erfahrungen eines Systemwechsels, eines radikalen Umbruchs sowohl ökonomisch-sozialer wie moralisch-kultureller Art, nach dem vielfachen Erleben der Entwertung und des Entschwindens der eigenen Lebenserfahrungen und Lebensleistungen. Hier im Osten Deutschlands erscheinen die Veränderungsschmerzen besonders unerträglich. Und die Veränderungserschöpfung, wie Steffen Maude, Soziologe, das genannt hat, sind besonders stark. Nimmt der Veränderungsunwille, von dem ich spreche, eine deutliche, eben parteipolitische Form an. Es ist die Hochzeit für Populisten, die Vereinfacher und Schuldzuweiser, die politischen Heils- und Heilungsbringer. Und zweitens, ich möchte noch einen weiteren Ursachenzusammenhang für den gegenwärtigen konflikthaften Zustand ansprechen. Wir leben in einer offenen, entgrenzten, globalisierten Welt. Unser Land ist Migrationsland geworden, schon längst. Und darauf müssen wir uns nun endgültig einstellen, unsere Gesellschaft für dauerhaft pluralistisch, also ethnisch und religiös, weltanschaulich und kulturell und damit auch sozial und politisch vielfältig und widersprüchlich sein und bleiben und wohl noch viel mehr werden. Unübersehbar ist, dass in einer solchen Gesellschaft gemeinsame Religion und kulturelle Tradition als verbindende, zusammenhaltende Kräfte deutlich weniger wirksam sind und sein können, zumal sie ohnehin in den Säkularisierungs- und Modernisierungsprozessen der letzten 100 Jahre und erst recht der letzten Jahrzehnte erheblich geschwächt worden sind. Diese Pluralität ist also wahrlich keine Idylle, wird es auch nicht werden, sondern steckt, ich habe es schon gesagt, voller politisch-sozialer und religiös-kultureller Konfliktpotenzial. Wir müssen immer wieder neu lernen, damit umzugehen, möglichst friedlich und produktiv. Ich zitiere einen treffenden Satz des Kölner Soziologen Aladin El-Mafalani. Wenn Integration gelingt, wenn sie gelingt, steigert sich das Konfliktpotenzial in der Gesellschaft. Denn egal, ob Migranten, Frauen, LGBTIQ, Menschen mit Behinderungen, sie wollen nicht nur einen Teil des Kuchens haben, irgendwann wollen sie auch die Rezeptur mitbestimmen. Das tut weh. Wenn länger hier wohnen, denn mindestens. Und so ist das wohl. So ist das wohl. Vielfalt entsteht in einer offenen, entgrenzten Welt gewissermaßen von selbst. Aber Vielfalt erzeugt nicht von selbst Gemeinschaftlichkeit und sozialen Zusammenhalt. An denen und für die müssen wir immer wieder neu und immer wieder arbiten. An der Frage, wer sind wir? Was haben wir anzubieten? Wozu laden wir ein? Was verbindet uns, die so verschieden nach Herkunft, Prägung, Orientierung sind? Was ist das gemeinsame Wir? Es bedarf doch grundlegender Gemeinsamkeiten, die die vielfältig unterschiedlichen Menschen miteinander verbinden. Zu diesen Gemeinsamkeiten gehört zuerst und doch ganz selbstverständlich die gemeinsame Sprache. Sind wir uns dessen noch so sicher? Wenn ich an den Umgang mit der deutschen Sprache denke, an die Verachtung ihr gegenüber, Sie merken den Germanisten. So, dann gehört dazu, selbstverständlich, schon erwähnt worden, ganz selbstverständlich die Anerkennung von Recht und Gesetz, die Regeln unseres Rechts- und Sozialstaats, die schließlich für alle gleichermaßen gelten. Also der viel gerühmte und gewiss notwendige Verfassungspatriotismus. Wir haben gerade vor einer Woche Jubelfeiern gehabt, 75 Jahre Grundgesetz. So richtig feiern können wir Deutschen offensichtlich nicht. Ich bin immer ganz neidisch, wenn man am 14. Juli Berichte aus Frankreich sieht. Wie können die ihre Republik feiern? Und wir quälen uns und irgendwie gerät man sogar in Verdacht, wenn man feiert. Und weiter, gewiss wird der gesellschaftliche Zusammenhalt auch erzeugt durch die Beziehungen, die wir über den Markt und den Arbeitsprozess miteinander eingehen, als Arbeitskräfte und Konsumenten. Das sind die beiden Rollen, in denen der Markt uns kennt. Durch Kooperationen, durch das alltägliche Zusammenwirkung der Menschen wird der Fortbestand der Gesellschaft gesichert und zugleich erfahren wir uns dabei in unserer Abhängigkeit von den anderen als Gesellschaftsmitglieder. Und selbstverständlich und weiter gehört auch die sichtbare Anstrengung um soziale Gerechtigkeit, also um die faire Verteilung von Chancen und Pflichten, von Früchten und Lasten zu den elementaren Voraussetzungen gelingenden Zusammenhalts. Dafür zu sorgen, ist eine zentrale politische Aufgabe. Das ist die Pflicht, die Aufgabe der Institutionen und Instrumente eines funktionierenden sozialen Staates, dessen wichtigster Auftrag ja genau darin besteht, für Sicherheit und für sozialen Ausgleich zu sorgen. Denn je größer die empfundene Ungerechtigkeit und soziale Unsicherheit, je weiter die Schere zwischen Arm und Reich in unserer Gesellschaft auseinanderklafft, umso größer die Unzufriedenheit auch und gerade mit der Demokratie. Umso gefährdeter, ja unerfüllbarer erscheint deren Freiheitsversprechen für viele Menschen, umso gefährdeter, ja instabiler ist der soziale Zusammenhalt. Über all das bisher Genannte und eigentlich Selbstverständliche und Notwendige hinaus bedarf es, so meine ich, doch auch grundlegender Gemeinsamkeiten und Übereinstimmungen in dem, was wir so Maßstäbe, Normen, Werte nennen. Es bedarf tendenziell gemeinsamer Vorstellungen, ich sage ausdrücklich vorsichtig, tendenziell gemeinsamer. Hundertprozentige Übereinstimmung ist in einer pluralistischen Gesellschaft nie erreichbar, aber doch tendenziell gemeinsamer Vorstellungen von der Freiheit und ihrer Kostbarkeit zu ihrem unlösbaren Zusammenhang mit Verantwortung. Sonst wird die Freiheit zu einem egoistischen Freiheitsnarzissmus, der sich ziemlich ausbreitet in unserer Gesellschaft. Es bedarf tendenziell gemeinsamer Vorstellungen vom Inhalt und Umfang von Gerechtigkeit. Immer wieder neu müssen wir uns darüber verständigen, was eigentlich gerecht ist in einem gegebenen historischen Moment. Vom Wert und der Notwendigkeit von Solidarität, in Abwandlung eines berühmten anderen Zitats, auf das ich noch komme, hat Habermas mal gesagt, Solidarität ist eine knappe Ressource. Wer sorgt eigentlich für ihr Nachwachsen? Dazu gehören auch tendenziell gemeinsame Vorstellungen, vielleicht partiell verwandte und untereinander verträgliche Vorstellungen von dem, was wir für ein sinnvolles und gutes Leben halten. Von der Würde jedes Menschen, von der Integrität der Person, von Toleranz und Respekt. Also tendenziell gemeinsame Vorstellungen, in denen unsere liberale, offene Gesellschaft tragenden Überzeugungen und ebenso auch in den geschichtlich geprägten kulturellen und sittlichen Normen, Erinnerungen und Traditionen. Wir, die konkrete Gesellschaft, wir sind ja nicht nur Normen, Regeln, Gesetze, also Staat, sondern wir sind auch unsere Geschichte, unsere Gewohnheiten, unsere alltägliche Kultur. Wir sind auch, um nur ein wichtiges Stichwort zu nennen, auch eine Erinnerungsgemeinschaft. Das kann eine Last sein. Zu Deutschland gehört die Erinnerung an den Holocaust, eine Erbschaft, die nicht auszuschlagen ist. Dieses nicht unmittelbar politische, sondern ich nenne es einmal ethische und kulturelle Fundament gelingenden Zusammenlebens, all dies ist nicht ein für alle Mal da, sondern es ist gefährdet, ist umstritten, kann erodieren, es muss immer wieder neu erarbeitet werden, es muss weitergegeben, vitalisiert, vorgelebt werden, erneuert werden. Das ist der Sinn des schon fast zu Tode zitierten Satzes des ehemaligen Verfassungsrichters Ernst Wolfgang Böckenförde. Sie kennen den Satz alle. Der freiheitliche, säkulare Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Die Verantwortung für diese Voraussetzungen, für dieses ethische, kulturelle Fundament unseres Zusammenlebens tragen über die spezielle Zuständigkeit des Bildungssystems hinaus die Bürger und insbesondere die kulturellen Kräfte einer Gesellschaft und darin eben auch und in besonderer Weise Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften. Und zwar im Dialog, in der Debatte miteinander. Es gibt keine Zentralinstanz, keine Ex-Kathedra-Möglichkeit zu definieren, gar zu dekretieren, was das Gemeinsame ist, wer wir sind, was deutsch ist. All das gehört in Verständigungsprozesse, wiederum selber durchaus mühseliger und konflikthafter Art, auf die uns einzulassen, wir als Bürger dieses Gemeinwesens verpflichtet sind. Das ist eine gemeinsame Verantwortung. Und diese Verantwortung ist gewachsen in einer pluralistischer werdenden Gesellschaft. Neben die materiellen, also finanziellen, ökonomischen, sozialen und neben die politischen Anstrengungen müssen also erhebliche geistige und kulturelle Bemühungen treten, damit Integration und Zusammenhalt und Demokratie gelingen. Zum Schluss, ja, meine Damen und Herren, es gibt Anlass zur Besorgnis über den Zustand unserer Gesellschaft. Aber nein, es gibt keinen Grund zur Verzweiflung. Wenn wir Gemeinschaftlichkeit und Zusammenhalt genauso ernst nehmen wie Diversity. Ich schließe mit einem schönen und treffenden Satz von Friedrich Hölderlin, den Sie nach Hause nehmen können. Das Eigene muss so gut gelernt sein wie das Fremde. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.